Manchmal ist es gar nicht so einfach zu glauben, was Gott sagt. Die Geschichte redet von dem. Ich habe das Zelt mitgenommen, einfach als Symbol. Ich nehme es nachher wieder auf, jetzt auch in der Predigt. Ziel vom Jugendlichen. Vorher habe ich ein paar Gedanken über das Kind gesagt. Jetzt sind wir beim Jugendlichen. Wir alle machen den Lebensweg. Keiner ist davon ausgenommen. Wir sind Kinder gewesen, Jugendliche. Und jetzt sind viele von uns schon älter geworden. Doch unsere Seelen haben vieles gemeinsam. Bei allen Unterschieden, die wir haben. Bei aller Individualität. Die meisten von uns, außer die, die hier unter 10 sind, sind durch Pubertät gegangen. Oder sind vielleicht sogar gerade jetzt mit drin. Vorne, vor der Pubertät, war alles klar. Einfach. Transparent. Wie gesagt, wir können ohne Kleider duschen. Über Nacht war alle Leichtigkeit wie weggeblasen. Das andere Geschlecht war zumal geheimnisvoll. Aber auch anziehend. Manches ist einfach schwer geworden. Und in der Pubertät ist es losgegangen mit Fragen, wer bin ich? Vielleicht hast du am Morgen in den Spiegel geschaut und gemerkt, hoppla, 2 Pickel, woher kommen jetzt die über Nacht? Hast du dich gefragt, wer ist denn der, den ich da sehe im Spiegel? Was will denn der? Was ist seine Zukunft? Was ist seine Identität? Was macht denn dich da aus? Unser Gegenüber, in uns ihnen selber, haben wir müssen finden, suchen und manchmal sind wir dabei auch stecken geblieben. In der Pubertät hat so etwas wie ein Versteckspiel angefangen. Man ist dann ins Zelt, um sich umzuziehen. Man zeigt nicht mehr so ungeniert, wer man ist. Und mit den Kleidern hat man probiert zu zeigen, wer man gerne möchte sein. Man hat von diesem oder jenem Idol Kleider angelegt. Oder als Christen vielleicht angefangen, einen Schmuck zu tragen, ein Kreuz, das Hugenottenkreuz oder ein anderes Stück, das uns Identität verleiht hat, dass andere sehen können, wer wir sind oder zumindest möchten sie. In der Pubertät haben wir aber auch gelernt, dass es unmöglich ist, sich immer zu verstecken. Nämlich genau dann, wenn man nicht gesehen werden wollte, hat die Mutter gefragt, wo bist du, Stefan? Was hast du gemacht? Eltern können so peinlich sein. Jugendliche stellen Fragen. Nicht nur unser Körper hat sich in der Pubertät total verwandelt, sondern auch unser Geist hat sich entwickelt und ist reifer geworden. Zumal sind Fragen auftaucht wie, macht Gott für mich Sinn? Macht Gott für mich Sinn? Mega schwierige Frage. Andere haben Zweifeln gefragt, gibt es bei allem, was ich erlebe, wirklich ein Wesen über mir, wo mich sieht, wo mich gern hat und mich mit allem versorgt? Gibt es das wirklich? Einige haben sich angefangen zu verstecken vor dem heiligen Wesen. Andere sind auf Konfrontation mit ihm gegangen und haben ihm für alles Schwere, Schweißtriebende und alles Schmerzvolle auf eine Schuld gegeben und haben dabei müssen merken, wie der Gott immer weiter weggeht und irgendwo verschwindet. Aber als Jugendliche, und auch ich bin da, zähle mich dazu, als Jugendliche sind wir aufgebrochen. Wir wollten die Welt erfahren. Wir wollten die Natur entdecken und verstehen. Wir wollten begreifen. Und wollten in 1000 Bilder alles festhalten, was wir erlebt haben. Wir wollten Beziehungen erleben. Mit anderen ein Herz und eine Seele werden. Und was wir wollen vor allem, ist Gott erkennen und uns ganz in ihm verlieren. Wir sind aufgebrochen mit dem Hunger nach Liebe und der Sehnsucht oder dem Durst nach Leben. Machen wir eine kurze Standortbestimmung, wo wir heute stehen. Vielleicht stehen wir wirklich an ganz unterschiedlichen Orten. Wir sind ja keine Teenager mehr, oder die meisten von uns einmal. Einige von uns sind vielleicht auch sogar alt und lebenssatt geworden. Ihren Durst ist gestillt. Sie sagen, ich bin angekommen. Ich bin bei Gott ganz angekommen. Jesus stillt meinen Hunger. Jesus stillt meinen Durst. nach Leben. Ein anderer würde sagen, ich habe die Welt gesehen, der Lauf der Geschichte hat mich Mühe gemacht, ich möchte einfach nur noch schlafen. Ich möchte einschlafen im Schoß vom Vater und erst am jüngsten Tag wieder erwachen oder eben aufgeweckt werden. Wieder andere sagen, vielleicht der Frau, ich bin mit meinem Mann ganz ein Herz und Seele geworden. Ich habe so einen Haufen Bilder von meinen Kindern, von meinen Enkeln. Und die führen mir Tag vor Augen, was ich mich danach gesehnt habe. Was will ich jetzt noch mehr? Die wenigsten sind vielleicht in unserer Zeit wirklich so lebenssatt wie der Abraham, wo er dann 175 war und gestorben ist. Alt und lebenssatt. Wenn ich in die Runde schaue und uns zuhöre, dann stelle ich auch fest, dass viele jung sind oder zumindest jung bleiben. Jung bleiben unser Herz. Wir fühlen uns Jugendliche. Unsere Hände schreissen noch gerne ein Rüebli aus dem Boden oder pflanzen den neuen Salat. Viele wollen gerne noch mit ihren Freunden oder Kindern einen Haufen erleben. Reisen, schwimmen, baden am See. Vielleicht ein Selfie auf dem Gipfel machen oder an dem Strand. Wir möchten ein Projekt mit unseren Freunden durchziehen und wir möchten Fest mit ihnen feiern. Wir haben Hunger und Durst nach Gott, nach Gottes Wort. Wir möchten zusammen mit ihm leben, unser Leben erleben. Wir möchten unser Leben, dass unsere Leben mit dem Geist Gottes ganz erfüllt sind, ausgefüllt sind von dem Geist Gottes. Wir sehnen uns zum Teil auch einfach nach einem Flash Gottes in unser Leben hinein. Denk an dich, Thomas. Nach einem Blitz, wo unser Leben neu macht, ganz neu. Dass wir einfach nur noch glücklich sind, wie ein Brut und ein Brütigam am Hochzeitstag. Am 1. August habe ich eine Trauung. Ich freue mich auf die Trauung. So ein glückliches Brutpaar zu sehen, die smilet den ganzen Tag, vom Morgen bis am Abend. Zwei Tage später tut noch der Kiefer weh vom Lachen. Es ist einfach etwas Schönes. Und manchmal sehnen wir uns auch nach dem Glücklichsein, wie an einem Hochzeitstag. Dass Gott das in uns hineinlegt, eben in einem Augenblick und wir erfüllt sind. Viele von uns möchten wirklich einfach hungrig und durstig nach Gott bleiben. Abenteuerlustig. Das Zelt. Oder heute ist es mehr der VW-Bus oder der Campervan, wenn man auf den Campingplätzen unterwegs ist. Ich bin auf der Hochzeitreise noch mit dem Teil unterwegs gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie atmosphärisch das war? Das Zelt ist Sinnbild von der suchenden Jugend. All die Open Airs, die jetzt wieder am Laufen sind, da stehen Hunderte von Zelten, Tausende von Zelten. Menschen hocken sinnbildlich aufeinander oben. Sie möchten etwas erleben. Sie möchten zusammen sein. Sie möchten die Nähe spüren. Zelt verheisst Nähe, besonders in einem Schweizer Campingplatz. Da teilst du Hering mit dem Nachbarn. Das Zelt steht für eine Reise und für ein unvergessliches Erlebnis. Das Zelt steht für Nähe und Wärme mit anderen Menschen. Man sitzt abends zusammen, zum Teil auch einfach mit wildfremden Menschen, hat Gemeinschaft, Freundschaft und spürt den Moment der Verbindung. Das Zelt steht aber auch für eine unmittelbare Begegnung mit Gott. Denn wenn du vielleicht allein rausgegangen bist, irgendwo unter einer Tanne dein Zelt aufgestellt hast, allein auf dem Boden liegst und erwartest, dass Gott mit dir redet. Das Zelt steht nach der Suche vom erfüllten Leben. Und wir leben jetzt gerade in diesem Sommer mitten in einer Zeit, wo Menschen Hunderte und Tausende von Kilometern fahren, um solche Erlebnisse zu machen. So Jugenderlebnis. Abraham und Sarah sind das Leben lang im Zelt unterwegs gewesen. Wer kann uns helfen, als jugendliche Seele oder als junggebliebene Seele eine Antwort zu geben, wie wir dann als moderne Nomaden können leben können? Wer gibt uns Hilfe und Orientierung? Von wem können wir lernen? Und ich glaube, von diesen beiden, vom Abraham und der Sarah, können wir viel lernen für unser Leben. Der Johannes Hartl schreibt dem Buch, das schon vorgestellt worden ist. Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind der Nährstoff, die den Garten, die den Garten, das Menschen vital halten. Ich lese es nochmal. Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind Nährstoffe, die den Garten vom Menschen vital halten. Er meint damit, dass Verbundenheit, Sinn und Schönheit den Mensch ausmacht, das Wesen vom Mensch ausmacht. Dass das zukunftsträchtig ist, das hebt uns ab von künstlichen Intelligenzen zum Beispiel. Unsere Seele sucht nach Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Und genau in diesen drei Punkten gibt uns die Erzählung vom Abraham Anhaltspunkte. Anhaltspunkte, wo wir uns daran orientieren können, auch wenn wir suchend unterwegs sind. Abraham bzw. die Bibel gibt uns an diesem Punkt Antworten. Setzen wir uns doch einfach einen Moment zu ihm ins Zelt. Hört ihm zu, hört seine Geschichte zu und deckt, wie er mit Menschen in Verbundenheit gelebt hat, wie er mit Gott in Verbundenheit gelebt hat, wie er in der persönlichen Begegnung mit Gott Sinn gefunden hat und drittens, wie Schönheit gefährdet ist, aber von Gott beschützt und bewahrt wird. Mit dem Abraham vielleicht unsere verlorene Verbundenheit wiederfinden. Verbindungen können schnell verloren gehen. Das immer schnelleren Unterwegssein bringt das Gefühl mit sich, dass wir verbindungslos sind. Das fängt in unserer Zeit schon als Kind an. Der Hartl führt das aus. Schule, Sport, Musik, Freunde, Ausflüge. Das Tagesprogramm von meinem Kind ist heute durchgetaktet. Fast im Minutentakt stehen Pläne am Kühlschrank. Was denn alles, wenn muss genau sein, was nicht darfst vergessen. Dieses Training, jedes ältere Gespräch und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch Mama und Papa, die nicht mehr zusammenleben. Wird es noch komplizierter. Das Kind einmal da, dann einmal dort, dann wieder da, wieder dort. Und dann musst du das alles auch noch planen. Am Schluss geht die Verbindung verloren zwischen Eltern und Kind. Vor Luther, Tagesprogramm. Der Garten kommt manchmal einfach zu kurz. So auf dem Rücken liegen, in den Himmel schauen und sehen, wie die Wolken vorbeigehen. Die Verbundenheit leidet in der Familie. Der Hartl schlägt vor, sich neu zu verbinden mit sich selber, mit der eigenen Gefühlswelt. Über das haben wir ja schon geredet, Anfangsjahr. Sich zu verbinden mit der Generation vor uns, aber auch ganz besonders mit deren nach uns. Uns zu verbinden und zu verbünden. Uns zu verbinden mit der Natur und ganz besonders Gott zu suchen. Da können wir vom Nomad Abraham wirklich eine ganze Menge lernen. Er ist ein Vorbild für Verbundenheit mit Gott und mit seiner Familie. Der Abraham hat intensiv in Verbindung mit Gott gelebt. An jedem Ort, wo er sein Zelt aufgeschlagen hat, hat er als erstes einen Altar gebaut. Das ist jetzt kein Altar, das ist ein Grill. Aber die Funktion ist etwas Gleiche. Ein Altar war ein Ort, wo man ein Tier drauf zerteilt hat. Ein Teil vom Fleisch, vor allem das Fett, hat man verbrennt für Gott. Auch Sachen aus dem Tier, die nicht geniessbar waren, hat man verbrennt und Gott geopfert. Ein Teil hat man grilliert oder gebraten und hat es anschliessend geteilt unter die, die daran teilgenommen haben an dem Opfer und hat es gegessen. Oder man hat es in Wasser gekocht und hat es gegessen. Wie Opferungen funktionieren, ist ausführlich beschrieben in den weiteren Büchern von Mose. Ein Teil von dem Tier ist gegessen worden. Das Essen, das Verbrennen und Essen hat symbolisiert, dass Gott mit ist. Gott hat durchs Feuer einen Teil gegessen und der Mensch hat eben das Fleisch dann durch sein Maul aufgenommen. Das hat symbolisiert, dass sie mit Gott in Gemeinschaft sind. Der Altar ist ein tiefes, inniges Zeichen von der Verbundenheit mit Gott. Nun, keiner von uns hat die Heil wegen einem Altar. Ein Grill vielleicht schon. Und das ist auch etwas Schönes, zusammen zu grillieren. Aber was wir als Christen daraus rausgenommen haben, ist nicht ein Altar, wo wir Fleisch verbrennen oder Fleisch verbrennen oder grillieren, sondern als Christen haben wir diese Zeichen. Was wir mitgenommen haben aus dieser Zeit, ist Brot und Wein. Jesus hat für uns das Leben gegeben. Wir tun nicht mehr Fleisch zerteilen, sondern den Leib Christi. Wenn wir Brot brechen, ist es wie, wenn wir ein Stück Fleisch zerteilen würden. Den Leib Christi. Symbolisch, aber nur machen wir das mit dem Brot. Wir opfern Christus nicht ein zweites Mal. Auch nicht sein Leib, wenn wir das machen. Sondern es bleibt immer symbolisch. Aber es wird gebrochen. Wir teilen es in zwei. Eine Hälfte ist für Gott, eine Hälfte ist für dich. Und dann essen wir gemeinsam und merken, dass wir in Verbindung mit Gott leben. Und anschliessend trinken wir vom Traubensaft und erinnern uns dabei an das, was Jesus am Kreuz für uns da hat, dass sein Blut vergossen ist. Wenn man ein Tier geopfert hat, dann ist das allererste, was rausgeflossen ist, nämlich das Blut. Das Blut, im Blut ist das Leben. Und das Leben ist verloren gegangen bei dem Opfer. Beziehungsweise das Leben ist übergegangen in den, der geopfert hat. So die Ansicht in der alten Zeit. Das neue Leben, das Leben vom Tier, hat das Leben von einem selber erhalten. Christus ist an unserer Stelle gestorben, damit wir sein Leben haben. Bei den Opferungen, die Abraham gemacht hat, und auch bei dem Opfer, das Jesus für uns getan hat, werden Verheißungen ausgesprochen. Der Abraham hat grosse Versprechen bekommen, nämlich, dass er Kind wird bekommen, so viel, dass man es gerne nicht mehr erzählen kann. Das Kind war das Zeichen von Leben, dass das Leben weitergeht, von ewigem Leben, von erfüllendem Leben. Der Abraham hat die Verbundenheit mit Gott gespürt im Gebet. Das Reden mit Gott war das Lebendige. Auch wir empfangen Verheißungen, wenn wir beim Abendmahl teilnehmen, am Abendmahl sind. Christus sagt uns zu, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und damit ist eben das Mahl, das Abendmahl gemeint, der hat das ewige Leben und ich werde ihn erwecken am jüngsten Tag. In Christus finden wir eine tiefe Verbundenheit mit Gott, eine lebendige, echte, dauerhafte Verbindung. An einem Grillabend findest du vielleicht ein paar Momente von der Verbundenheit mit Kollegen. Durch das Abendmahl verbindet dich auf ewig mit Gott. Es stillt ein tiefes Verlangen mit Gemeinschaft mit Gott. Darum feiern wir immer wieder das Mahl. Wenn du heute während dem Lobpreis möchtest das Mahl feiern, dann komm doch führen, sitz du an, nimm von dem Brot und von dem Traubensaft. Es ist nicht nur Deko. Es kann für dich heute zum Sinnbild werden. Bediene dich daran. Es langt nicht für alle und ich habe auch nur 3-4 Becher angestellt. Aber wenn es heute für dich dran ist, dann feier die Gemeinschaft mit Gott. Nimm es an, als wenn es Gott dir austeilen würde. Der Hartl redet auch von der Verbundenheit zwischen den Generationen. Es gibt immer wieder Brüche. Junge brauchen andere Techniken. Sie hören andere Musik. Sie wollen lieber in der Stadt leben, wo sie mehr Chancen haben als auf dem Land. Vielleicht sogar in grossen Städten. Der Aufbruch der Jugend bedeutet nicht selten auch, dass ortsgebundene Traditionen abbrechen oder ganz verloren gehen. Vielmal ist das auch schmerzhaft für die, die zurückbleiben. Der Abraham lehrt uns, wie man trotz Verbundenheit leben kann. Der Abraham ist aus Haran ausgezogen. Dortmal hat ihn der Lot begleitet. Sein Neffe, der Sohn von seinem Bruder, der zurückgeblieben ist. Gott hat beide so reich gesegnet, dass sie so viel Tier hatten, dass sich ihre Herden ständig vermischt haben und ihre Angestellten Streit bekommen haben wegen dem, weil sie die Viecher nicht mehr auseinanderhalten können. Es ist auch heute das Problem, wenn Tier auf der falschen Weide weiden. Da gibt es schnell giftiges Blut auf den Alpen oder auch hier auf den Weiden. Die Kuh gehört in den Hag und die Seppkuh gehört in den Hag. Und alles andere geht ganz sicher nicht, oder? Da gibt es sofort das Gespräch. Dortmal ist es nicht anders gewesen. Leider hat es sich aber nicht vermeiden lassen. So viele Tiere, wie die hatten, da ist ständig eins unten durch. Der Abraham hat darum vorgeschlagen, ein bisschen mehr Distanz zu schaffen zwischen ihnen zwei, damit es ein bisschen weniger Probleme gibt in der Familie, vor allem unter den Angestellten. Er hat dem Lot vorgeschlagen, er könne auswählen, entweder auf dem Land oder unten in der Ebene in der Stadt zu wohnen. Der Lot, wie könnte es anders sein, hat sich Sodom ausgewählt. Sodom, dort mal die Jordan-Ebene rund um heute das Tote Meer, ist dort mal noch riesige, fruchtbares Gelände gewesen. So beschreibt es Genesis. Aber leider ist er, wo er in Sodom angekommen ist, gleich auch überfallen worden. Vier Könige sind angekommen und haben Sodom und die umliegenden Städte ausgeraubt und den Lot entführt. Was tut ein Mensch, wenn er in Verbindung mit der nächsten Generation lebt? Was macht ein Mensch? Der Abraham hat seine Männer mit Waffen ausgerüstet, hat alles riskiert und hat den Lot mit einem Sonderkommando von 318 Mann befreit. Ein gelungener Einsatz. Glücklich wieder zurückgekommen. Am Abraham ist es nicht egal gewesen, wie es dem Lot geht. In der Gefangenschaft von diesen vier Königen. Er hat alles daran gesetzt, um mit ihm in Verbindung zu bleiben. Der Abraham hat alles da, damit der Lot weiter hat können als Nomad leben mit seiner Familie, seinem Zelt und seinen Tieren. Alles haben sie zurückgeholt. Der Abraham hat gekämpft um den Erhalt der Familientradition, die durch Finden akut gefährdet war. Finden, wo unsere Kinder entführen, heisst anders heute. Die heissen nicht König von Sinar oder König von Elasar oder König von Elam oder König von Goim. In einer globalisierten Welt sind es vielleicht Regenten der Grossmächte, möchte ich das nicht aufzählen. Aber vielleicht sind es noch viel mehr die Mächtigen von Wirtschaftskonzernen, die wir die Namen gerne nicht kennen, die kaum in Erscheinung treten, die aber extrem grosse Macht haben, die zum Teil auch einfach zumitzt in unserem schönen Ländli an diesen wunderschönen Seen ihre grossen Geschäfte aufrichten. Man sieht es an den immer grösser werdenden Geschäftshochhäusern, zum Beispiel in Zug. Mit ihren Geschäften zuweilen auch ein bisschen dunkle Geschäfte, zweifelhafte Geschäfte. Es ist nicht immer alles so transparent. Ich habe einen Kollegen, der dort gearbeitet hat. Heben sie manchmal durch ihr Produkt oder Preisdiktat der Landwirtschaft von unserer Zeit oder der Unternehmer von unserer Zeit aus Messer an den Hals. Du kannst nicht mehr kaufen, was du willst. Tun wir alles, damit auch unsere Nachkommen eine gesicherte Existenzgrundlage haben, dass sie in einem freien christlichen Land nach mennonitischer Tradition, wenn sie das wollen, können leben. Vielleicht braucht es in unserer Zeit auch ein bisschen mehr Mobilisation und ein bisschen Mut. Man muss ja nicht mit einem Sonderkommando zu Zug einrücken. Vielleicht gibt es noch bessere und zeitgemässere Mittel. Aber vielleicht ist es doch gleich gut, mal ein bisschen genauer hinzustehen, zu schauen und aufzustehen und aktiv zu werden. Die Verbundenheit unter den Generationen ist es wert, dafür zu kämpfen, dass auch die nächste Generation vielleicht auch nach einem schmerzlichen Schicksalslage eine neue Starthilfe bekommt. Konkret könnte es heissen, dass wir uns gegenseitig Mittel und Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, bis dann der andere, der vielleicht gefallen ist, überfallen worden ist, oder einfach den Boden unter den Füßen verloren hat, wieder auf den Füßen steht. Verbundenheit. Ich sehe, da hat es eine ganze Gruppe von Kindern, gell? Kommen wir mal da führen. Ich habe dann etwas da in dem Köfferchen rein. Kommen wir mal führen da. Also so ein Zelt. Ich meine, das ist doch langweilig, dort hinhocken und dem zuhören. Da hat es noch mehr drin. Können wir da mal schauen, packen da mal aus, das könnt ihr da mitnehmen oder verteilen. Ja, dort drin, das ist ein Picknickkörbchen. Ja. Der Sinn vom Leben. Ja. Verteilen sie untereinander. Wir können das nachher noch grillen, ich habe nicht gewagt, den einzuschalten, den Grill. Als Menschen mit dem Abraham auch Sinn finden. Viele Menschen suchen nach dem verlorenen Sinn. Die einen suchen in der Natur, die anderen in der Wissenschaft, die dritten vielleicht im Umweltschutz oder der Politik, die vierten suchen in Kunst nach Sinn. Sinn können wir überall finden. Ohne Sinn stürzen die Menschen ins Bodenlose. Und leider verliert die Menschheit im Westen zunehmend an Sinnhaftigkeit. Ah ja, das ist volle Gastfreundschaft in der Natur. Also ihr dürft es für euch selber behalten, aber ihr dürft es verteilen, wenn ihr wollt. Das ist Abendmahl auf modern. Genial, he? Teilen, was man überkommt, das ist Gastfreundschaft. Der Sinnverlust hat nach dem Hartl mehrere Gründe. Und einer, den er ortet und sehr ausführlich beschreibt, ist der Wandel vom Menschenbild. Früher, bis ins späte Mittelalter, ist es klar gewesen, der Mensch ist von Gott gemacht und er lebt nach göttlichen Gebot. Und wir richten uns nach diesen Gebot aus. Das hat uns Sinn gegeben. Heute hat sich das verwandelt, oder in den letzten 200 Jahren hat sich es verwandelt. Glaubt mir, eher konservative Christen sind noch die Letzten, die an dem festhalten und das vertreten. Ich auch, ich kämpfe dafür und stehe auch heute für das ein. Viele müssen sich heute aber selber den Sinn geben, selber zusprechen. Und meistens ist es das nächste Bild, das du von dir selber machst, gibt dir den Sinn. Das Bild kann ein Selfie sein, aber es kann auch ein inneres Bild sein, das du von dir machst. Also das Ziel, das du dir selber musst geben, dieses oder jenes zu erreichen. Das Bild vom modernen Menschen ist heute prägt von der Philosophie und von der Psychologie. Er sagt auch, der Hartl, dass wir uns als Produkt von der Geschichte verstehen. Und das ist selbst bei uns angekommen. Wenn es nicht so gut geht im Leben, dann sagst du, das ist, weil ich als Kind dieses oder jenes erlebt habe. Darum bin ich heute so. Darum denke ich heute so. Weil ich dieses oder jenes erlebt habe. Ich bin ein Produkt von meiner Geschichte. Das ist heute die Erklärung von uns selber. Dazu kommt, dass wir uns in unserer Zeit daran orientieren, ob wir unsere Emotionen, unsere Gefühle, eben unsere Seele können authentisch ausdrücken und leben. Das äußert sich darum, zum Beispiel, wenn ein Mensch sich in seiner Seele als Frau fühlt, dann tut er alles, damit das auch nach außen sichtbar wird. Egal, wie sein Körper aussieht, er wechselt Kleider, Frisur. Einige gehen so weit, dass sie sogar ihr Geschlecht umwandeln lassen, also Operationen am Körper vornehmen oder Hormone konsumieren, damit ihren Körper ihrer Seele entspricht. Es kann ja nicht sein, sagen sie sich, dass ich als Person, als Frau in meiner Seele aussehe wie ein Mann. Das ist nicht authentisch. Das ist heute ein Problem, das gibt Verwirrung und Auseinandersetzung. Dominanz von der Seele über den Leib. Da ist etwas auseinandergefallen oder etwas verschoben worden, wo nicht mehr nach dem Sinn von Gott ist. Durchaus nachvollziehbar und verständlich. Und sorry, als Christen sind wir an diesem Prozess nicht unschuldig. Denn wir sagen nach wie vor, und viele von uns glauben, die Seele des Menschen ist das Wahre und das Unsterbliche. Ist das wirklich so wahr? Dass der Mensch nur seelisch und nur zählebig ist? Ich glaube, über das müssen wir neu nachdenken. Was ist der Mensch? Wie denken wir und reden vom Mensch? Ich glaube, der Leib, mit dem wir geboren sind, ist existenzieller Teil von unserem Sein, wo wir anzunehmen haben, auch von Gott und darüber zu leben haben. Der moderne Mensch hat sich so weit verändert, dass es für uns, selbst als Christen, schwierig geworden ist, eine Autorität über uns zu akzeptieren. Freiheit ist eine der höchsten Maximen, wo man lebt. Viele leben darum lieber ohne Sinn als sinnvoll mit Gott. Kurz, früher hat der Mensch sich durch Gottes Wort Sinn zusprechen lassen. Heute muss er selber sich den Sinn zusprechen. Wieder beim Abraham, von ihm können wir lernen. Er sitzt am Zeltigang. Der Abraham und Sarah kennen ihrem Leben nicht selber Sinn, sondern sie greifen zurück. Aber der Abraham war nicht verschont von Sinnkrise. Mit 75, wer von euch ist 75? Wer von euch ist 75 gewesen? Ja, mit 75? 75, stellt euch vor. Hat er immer noch kein Kind, hat aber immer noch die Verheißung. Genesis 12, 2. Viel später, nach der Rettung vom Lot, kommt Gott wieder und sagt ihm, Genesis 15, 4 bis 5, du wirst Kinder so viel wie Sterne am Himmel. Aber Sarah ist immer noch nicht schwanger. Dann haben sie halt das mit der Leihmutterschaft probiert. Ist auch nicht wirklich gut rausgekommen. Hat mehr Probleme verursacht als gelöst. Kinderlosigkeit kann den Sinn vom Leben extrem stark in Frage stellen. Und vor allem von einer Ehe. Kinderlosigkeit kann eine Ehe in Frage stellen. Wenn ein Mann mit einer Frau schläft in der Ehe, ist das offiziell in der Schweiz ein Scheidungsgrund. Eine nicht vollzogene Ehe kann vom Richter aufgelöst werden. Das ist ein legitimer Grund. Wenn dann kein Kind auf die Welt kommt, können Sie sich schon Fragen stellen. Denn das Erste, was Gott dem Mensch zugesprochen hat, das Erste, was er gehört hat, seid fruchtbar und vermehret euch. Genau das ist beim Abraham und bei der Sarah nicht passiert. Da kommen Fragen auf. Die Frage nach dem Sinn, nach dem Lebenssinn. Mittlerweile ist Abraham 100 Jahre alt gewesen und seine Frau 90. Also ein bisschen fortgeschritten. Vielleicht hat die Zeit auch ein bisschen anders gestickt, aber wir nehmen es einfach so an. Da kommt die Geschichte, die ich vorher gelesen habe. Da kommt der Herr persönlich vorbei beim Abraham. Abraham weiß nicht genau, wer es ist, lädt den aber ein und esst mit ihm. Er sitzt mit Gott an einem Tisch. Und während dem Essen kommt es eben zu dem Gespräch. Wo ist deine Frau, Sarah? Denn in einem Jahr wird sie schwanger werden. Oder in einem Jahr wird sie ein Kind haben. Also sie wird gleich schwanger werden. Sarah musste lachen. Übrigens, der Abraham auch im Kapitel vorne. Der Abraham hat laut rausgelacht, wo Gott ihm gesagt hat, er werde mit 100 Vater. Ich meine, wer würde nicht lachen? Also wenn mir noch jemand sagen, Stefan, du, in einem Jahr hast du wieder einen Sohn, würde ich auch die Augen verdrehen und sagen, du, bei dir ist alles vorbei. So. Sarah war nicht mehr im Alter, wo normalerweise Frauen Kinder bekommen können. Doch der Mann hat nur gesagt, dem Herr ist nichts unmöglich. Im Jahr darauf haben sie tatsächlich einen Sohn gehabt, den Isaac. Der Isaac aber ist dann zum dominierenden Lebensinhalt von ihnen geworden. Nur noch hat sich alles um den Isaac gedreht. Da rückt Gott wieder im Mittelpunkt und sagt, Abraham, du musst den Sohn opfern. In dem Moment, wo er ihn opfern will, zeigt Gott ihm den Wider. Und der Abraham hat verstanden, Gott akzeptiert den Wider als stellvertretendes Opfer. Der Abraham hat Gott glaubt. Und irgendwann hat es Abraham dämmert und er hat sich zurückerinnert, dass nicht Kind, Land, ein guter Job den Sinn vom Leben ausmachen, einmal nicht sein Sinn, sondern seine Beziehung zu Gott. Denn Gott hat ihm gesagt, ich bin dein sehr grosser Lohn. Gott ist zu seinem Lebensinhalt geworden. Gott hat ihm Sinn gegeben. Gott selber. Und nicht das, was Gott ihm gegeben hat ihm Sinn gestiftet. Gott selber. Werfen wir einfach einen kurzen Seitenblick auf Jesus. Jesus war nicht verheiratet. Jesus hat kein Kind gehabt, kein eigenes Haus, kein Auto, kein Land. Und am Schluss hat er sogar seinen Hammer an den Nagel gehängt. Jesus hat sich nie über Sinnlosigkeit von seinem Leben beklagt. Sondern er hat von sich gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Gott war sein Sinn. Gott selber hat ihm Sinn gegeben. Gott hat ihn ausgefüllt. Jesus hat Gott in dieser Welt verkörpert. Das ist der Sinn von seinem Leben. Er selber weiß es. Als Nomaden können wir vom Abraham und von der Sarah lernen, dass ein schönes Zelt oder ein Campingvan, Reisen, auch Ehe oder Familie, Sieg, Gewinn, Erfolg, Landbesitz zwar Sinn stiften können, doch die Seele vom Menschen letztendlich auf Gott hingeschaffen ist und nur in ihm den Sinn fürs tiefste Dasein finden tut. In Gott ist der tiefste Sinn für unser Leben. Gott selbst will auch heute uns Sinn geben. Der letzte Punkt, vielleicht auch eher einer zum Schmunzeln, hat aber gleich auch sein Echte oder Feste. Der Abraham ist immer wieder rumgereist mit seinem Zelt und einst hat es eine Hungersnot gegeben in Kanaan und er ist nach Ägypten ausgewichen mit seinem ganzen Trupp. und hat auch dort eben nach Schönheit gesucht. Schöne fasziniert uns, so der Hartl. Wir können Schönes stundenlang ansehen. Manchmal können wir uns fast nicht mehr davon losreißen. So einen wunderbaren Sonnenaufgang oder einen Untergang. Ganz besonders schön ist es, hübsche Menschen anzuschauen. Ich freue mich, wie schon gesagt, auf das Hochzeitspaar. Der Hartl befasst sich ausführlich mit dem Schönen, weil heute einfach ein Haufen nur noch praktisch ist. Früher, sagt er, hat man die Häuser noch schön gemacht. Auch die einfachen Häuser hat man noch verziert. Heute ist alles funktional. Der Abraham war ein Liebhaber vom Schönen. Er hat die schönste Frau geheiratet, heisst es. Die schönste weit und breit. Schönheit ist nicht nur subjektiv, Schönheit ist objektiv. Dann ist er nach Ägypten gereist, wie gesagt. Und dann hat er Angst gehabt, dass man ihn umbringen wegen seiner Frau, weil die so schön ist. Die Angst habe ich jetzt noch nie gehabt, obwohl die Erika wirklich sehr schön ist. Aber es kann schon passieren in den Anländern, dass dich kidnappt und ihm nach Frau will. Das ist wirklich nicht so eine lustige Geschichte. Damit das nicht passiert, haben sie miteinander vereinbart, dass sie sich als seine Schwester ausgibt. Das war nicht ganz falsch, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Zu dem Zeitpunkt war Sarah 65, nicht 25. Mit 65 war das so eine schöne, attraktive Frau, dass der noch Angst hatte um seine Frau. Der Pharao war tatsächlich sehr interessiert und seine Beamten auch. Dann hat der Pharao die Frau zu sich im Palast geholt. Das muss wirklich, also was, nicht, wie die ausgesehen hat, ich würde es auch gerne sehen. Dann hat mich also schon Wunder. Doch das Versteckspiel im Palast ist nicht lange gut gegangen, weil der Gott dem Pharao auf seine Art und Weise klar gemacht hat, dass da schon genug Frauen sind und dass die, die er sich da jetzt im Palast geholt hat, nicht kann seine Frau werden, sondern dass die eben schon vergeben ist. Die Frau hat unnötige Probleme und Plagen verursacht im ägyptischen Palast, worauf der Pharao am Abraham gesagt hat, du hast mir verschwiegen, dass das deine Frau ist, nimm sie und geh wieder dort an, wo du hergekommen bist. Ich glaube, das ist die richtige Haltung. Was wir daraus lernen können, Gott ist schön heilig. Er schützt es und möchte Schönheit bewahren. Gott hat die Entwürdigung von der Sarah nicht zugelassen. Er hat reagiert. Er hat Schutzmaßnahmen eingeleitet für die ungeschützte Frau und hat darauf geachtet, dass sie wieder dort hin zurückkommt, wo sie hergehört hat, nämlich zum Abraham. Also wenn du eine schöne Frau oder einen schönen Mann hast, dann schütze sie. Stand zu ihr. Verlügne nicht, auch wenn es die schönste ist. Steh zu ihm oder zu ihr. Und vor allem steh zu deiner Ehe. Steh dazu, dass du geheiratet bist. Und wenn du hübsche Töchter hast oder ansehnliche Söhne, dann gib Acht auf sie. Und lerne sie mit Schönheit, mit ihrer Schönheit würdig umzugehen. Übrigens, Dirk, das ist nicht meine Schwester. Sie ist meine Frau. Dass wir das hier geklärt haben. Wenn du schöne Dinge hast, dann behüt sie. Freude an ihnen, denn sie tun deiner Seele gut. Der Hartl schreibt ausführlich, Forscher haben sogar herausgefunden, dass Menschen sich in einer schönen Umgebung besser benehmen. Darum machen die Sachen schön. In einer verwahrlosten Umgebung verwahrlosen auch die Menschen. Die meisten Menschen fühlen sich in ästhetisch und gepflegten Räumen einfach auch viel wohler. Und mittlerweile braucht man das Wissen sogar beim Aufbau von grossen Städten. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp vom Hartl. Wenn du nach der Suche nach neuen Hosen bist, oder vielleicht schönen Schuhen, nach einem guten Auto oder einem Haus, dann entscheide dich fürs Schönere. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Denn, so der Hartl, am Schöneren gibst du mehr Sorge. Es hebt länger und du hast viel, viel mehr Freude daran. Also gebt euren Frauen Sorge. Was haben wir gehört als Fragende in den letzten paar Minuten vom Abraham? Was haben wir von ihm gelernt? Wir haben entdeckt, dass Menschen in der Verbundenheit mit Gott können leben und sollen leben, ihre Verwandten auch unterstützen, tragen und mit ihnen einen Weg gehen. Was haben wir gefunden in der Erzählung von Abraham? Dass eine persönliche Begegnung mit Gott unserem Leben Sinn geben und Inhalt. Dass Gott selber der Inhalt ist. Und drittens, wie die Schönheit gefährdet ist, aber von Gott gewollt und bewahrt wird. Wir sind unterwegs als jugendliche Nomaden. Der Abraham ist lebenlang als Nomad unterwegs gewesen. Folgen wir ihm und ich glaube, wir werden gesegnet werden, wie der Abraham gesegnet worden ist. Amen.